Ich habe zwei Nachrichten für euch, eine gute und eine schlechte. Die gute lautet, es gibt einen Gott. Und die schlechte lautet, das bist nicht du. Ich weiß nicht, also ich als Pastor, ich gucke auch manchmal Filme, hoffe, das ist okay. Und da gibt es so einen Film, der heißt Bruce Allmächtig. Für jemand, der diesen Film kennt. Und da gab es auch so einen, der dachte, er wäre gerne Gott. Er hat sich über so vieles aufgeregt, was so im Leben läuft, was schief läuft. Und dann hat er auch zum Schluss so seine Beschwerde an Gott geschickt. Und in dem Moment reagiert Gott und sagt: Hey, das passt gerade gut. Ich wollte eh kurz Urlaub machen. Willst du übernehmen für eine kurze Zeit? Und er natürlich: Na klar, endlich packe ich das an. Und dann sieht man im Film aber, wie ihm einfach schnell alles über den Kopf wächst, wie er merkt: Boah, der Job von Gott, der ist schon richtig heftig. Und am Ende versteht er, was Sache ist. Nehmen wir mal an, du hättest diese Chance. Für 2 Wochen Gott vertreten. Was würdest du machen? Was würdest du angehen? Was würdest du gerne verändern? Was würdest du bewirken wollen? Den Weltfrieden, die hungernden Kinder in Afrika versorgen? Was möchtest du erreichen? Die Pleite von Microsoft oder Amazon vielleicht? Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid hier, wer wo. Ich habe mir diese Frage gestellt und habe dann gesagt: Okay, was würde ich verändern wollen? Was würde ich bewegen wollen, wenn ich diese Chance hätte, Gott zu sein? Und hierin kommt auch mein Bild von Gott deutlich zum Vorschein, denn ich bin zu folgendem Entschluss gekommen: Ich würde nichts ändern. Weil ich glaube, dass Gott so sehr uns Menschen im Blick hat, so sehr uns liebt, sich für uns interessiert, dass er die Dinge deshalb so laufen lässt, weil es für uns am Ende das Beste ist. Ja, ich habe viele Fragen an Gott, definitiv. Ich verstehe nicht alles. Manche Dinge sind auch richtig nervig, herausfordernd, ermüdend, zermürbend. Und ich habe auch einige Fragen, die ich sonst noch habe. Und wisst ihr, wenn dieser Moment kommt, wenn Jesus wieder da ist und wir sehen uns und wir kommen in den Himmel, und dann packe ich meine Liste aus. Ich weiß nicht, worauf ihr euch am meisten freut im Himmel. Ich mich darauf, über diese Dinge zu reden. Vielleicht hast du eher so Lust, die Wolken hin und her zu schieben, da so ein bisschen chillen, entspannt sein und so. Und ich glaube auf jeden Fall, ich weiß, wie der Himmel sein wird, und zwar, er wird anders sein. Ja. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Ich spreche heute von einem Gott, oder ich habe ein Bild von Gott. Mein Verständnis von Gott ist das, dass, weil er das Beste für mich im Sinn hat, alles, was er tut, ist darauf ausgelegt, mir zu dienen, mir zu helfen, mich zu unterstützen. Weil das so ist, würde ich am liebsten, wenn ich das irgendwie per Knopfdruck könnte, mein ganzes Leben ihm anvertrauen. Er soll das übernehmen, weil er weiß es einfach am besten. Es ist aber leider nicht so einfach. Vom Verständnis her, vom Kopf her habe ich das begriffen. Ich sollte Gott vertrauen, ihm, auf ihn mich verlassen. Er soll der Herr in meinem Leben sein, er soll lenken. Aber dann merke ich doch, dass es immer wieder Situationen gibt, Bereiche in meinem Leben, wo ich doch schon am liebsten ihm sagen würde, wie er das machen soll. Überhaupt ist es schwer, Kontrolle abzugeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe diese Woche etwas erlebt. Die nächste Folie, sie zeigt das so ein bisschen. Unsere älteste Tochter, sie ist 18 und sie hat ihren Führerschein gemacht. Ja, ihr klatscht. Aber das bedeutet, sie darf fahren. Versteht ihr? Mein Auto. Unser Auto. Und ich bin mir nicht so sicher. Und ich weiß nicht, Väter, ob ihr euch erinnert, wenn hier Väter da sind, die zum ersten Mal den Schlüssel an ihre Tochter abgeben mussten, wie das denn war. Diese kleine Tochter, so groß. Und damit wir jetzt nicht so Vater-Tochter-lastig sind, nächste Folie. Und liebe Mütter, vielleicht erinnert ihr euch, euer Sohn, der Große, der vor Enthusiasmus sprüht und schon ein Kopf größer ist als du wahrscheinlich, als Mama. Unser Sohn sagt zu meiner Frau, ich kann dir schon auf den Kopf spucken. Und ich sage immer, die Größe eines Mannes ist nicht von seiner Körperlänge abhängig. Ich bin ja auch eher klein für einen Mann. Und vor allem jetzt die Mütter, wenn ihr euren Sohn so anschaut und der ist so groß, dann kann das passieren, dass er in euren Augen eher so aussieht. Und dann wird es noch schwieriger, die Kontrolle abzugeben. Was? Mein Michael. Aber er ist doch noch so. Deshalb glaube ich, dass dieses Beispiel mit diesem Kontrolle abgeben, Jesus das Steuer im Leben zu überlassen, das macht deutlich, worauf es ankommt. Ich muss voll und ganz das Vertrauen haben, dass er es gut macht, dass er mich dahin bringt und den richtigen Weg, das richtige Tempo einschlägt, dass er dann Halt macht, wann Halt zu machen ist, dass er Gas gibt, wann es richtig ist. Und ich kann das nur dann, wenn ich Gott vertraue. Und dann, wenn ich ihm vertraue, dann sage ich, okay, wie soll ich es jetzt tun? Geh du, fahr du, wo wollen wir hin, was wollen wir tun? So komme ich heute zu diesem Titel, den ich überschrieben habe mit gekreuzigtes Leben. Gekreuzigtes Leben hat damit zu tun, dass ich mein Leben quasi, über das ich selbst Herr bin, über das ich entschieden habe, zur Seite lege und sage, ab heute, Jesus, übernimmst du. Paulus hat das erlebt und war viel unterwegs, er war Apostel und hat Gemeinden gegründet. Und eine der Gemeinden, an die er schreibt, ist die Gemeinde in der Region Galatien. Oder man könnte auch sagen, es sind mehrere Gemeinden gewesen. Und an sie schreibt er im Brief an die Galater, Kapitel 2, Vers 16 und Vers 20, ich kombiniere das so ein bisschen, und sagt, darum haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Wir haben unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Nicht mehr ich bin ich es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich bin ich, bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so ein Bibelvers, den viele auf so einer Postkarte haben. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das liest sich alles so gut. Jesus ist jetzt der Herr in meinem Leben. Aber ist er das wirklich? Sitzt er am Steuer? Ich habe mich so bei dem Gedanken erwischt, mir wäre es lieber, wenn ich am Steuer sitzen könnte und Jesus sitzt nebendran und er ist mein Berater. Und dann bin ich so unterwegs, weil ich mich ja gut auskenne und so. Und dann, wenn eine schwierige Situation kommt, dann sage ich, wie sieht's aus, Jesus? Links, rechts? Und er sagt, geradeaus. Aber das ist kein gekreuzigtes Leben. Das ist nicht vereinbar mit dem Bild, das ich von Gott habe. Gott ist nicht mein Berater. Er ist nicht ein Automat. Ich habe eine Schwierigkeit, Nummer 46, 1 Euro reinwerfen, 46, unten kommt die Lösung und dann gehe ich wieder meinen Weg. Und wenn ich Jesus wieder brauche, melde ich mich. Nein, weil ich weiß, dass er das Beste für mich im Sinn hat, weil er der ist, der quasi der Hersteller von diesem Objekt ist, weil er es am besten weiß, will ich es ihm anvertrauen. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, damit ich Leben habe. Er hat es möglich gemacht überhaupt, dass er Herr meines Lebens werden kann. Und wie ist das möglich geworden? Wir kommen so langsam jetzt zur Predigt, das ist alles noch Einleitung. Aber es wird nicht so lang, keine Angst. Wir kommen zur Bestimmung unseres Lebens. Wozu sind wir denn überhaupt da? Wir als Gemeinde, warum treffen wir uns heute übrigens? Ich hoffe, dass ich jetzt keinen irgendwie so aufwühle oder so. Aber den Witz kennt ihr, glaube ich, schon von mir. Wenn es nur darum gehen würde, in den Himmel zu kommen, wenn unsere Bestimmung in den Himmel zu kommen ist und der Rest ist unwichtig, dann würden wir bei der Taufe die Täuflinge einfach ein bisschen länger unter Wasser halten. Ab Minute 4 das Paradies. Aber da das nicht der Fall ist, sondern wir Jesus kennenlernen und einen Auftrag haben, nicht nur ja, ich bin jetzt gerettet, ich habe Jesus kennengelernt, auf mich wartet das Paradies, sondern jetzt geht es darum, ein Leben zu führen, das dem entspricht, wer ich bin, was ich bin, nämlich Kind Gottes, und das für andere sichtbar wird, damit auch sie auf Jesus aufmerksam werden. Das ist unsere Existenzberechtigung. Wenn wir Gottesdienst machen würden, nur damit wir hier eine schöne Zeit haben, Amel und Esther und Christian machen ein bisschen Musik und wir können singen, und der Pastor redet auch irgendwas Schönes, und das tut gut, und dann gehen wir nach Hause und sind zufrieden und glücklich, Halleluja, bis Jesus wiederkommt. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, entsprechend unseres Standes, wer wir sind, nämlich Kinder Gottes, ein Leben zu führen, das auf den hinweist, der dieses Leben möglich gemacht hat, nämlich Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Und deswegen laden wir alle Menschen dazu ein, Jesus kennenzulernen und ein Leben zu finden, das Erfüllung bringt, das einen Sinn hat, das eine Perspektive hat. Und vielleicht spätestens jetzt, wenn du jetzt hier bist und sagst, was ist denn verkehrt an meinem Leben? Warum brauche ich denn Jesus? Ich weiß nicht, ob alle, die hier sind, Jesus schon kennen oder mit Jesus unterwegs sind. Aber schau mal, ich glaube, dass wir Menschen so von Geburt an so eine egoistische Natur haben. Gott sei Dank. Ich erkläre gleich, warum. Stell dir vor, ein Kind würde zur Welt kommen, und das Kind wäre nicht egoistisch veranlagt. Im Babyalter würde dieses Kind, das sehr demütig ist, das Nächstenliebe praktiziert und mehr an die anderen denkt als sich selbst. Nehmen wir an, das Baby würde krank werden. Und was machen Babys, wenn sie krank werden? Weil sie egoistisch sind, machen sie auf sich aufmerksam. Und keinen Schlaf und so. Und mir egal, ob meine Mama einen Schlaf hat oder nicht. Ich, um mich geht es. Und das Baby macht sich bemerkbar. Gott sei Dank, ist ja auch gut so. Oder wenn das Baby Hunger hat und so weiter. Stellt euch vor, die Babys wären nicht egoistisch. Würden verhungern, würden an Erkrankungen sterben, weil sie sich eben nicht bemerkbar machen. Und das ist ja grundsätzlich okay, dass wir so zur Welt kommen. Das ist ein gewisser Schutz. Nur, wir werden ja irgendwann mal Erwachsene. Aus Babys werden Kinder, aus Kindern werden Teenager, aus Teenager werden Jugendliche und dann Erwachsene. Und deshalb wäre es gut, dann diese egoistische Natur dann anzugehen. Denn sie ist nicht für das ganze Leben gegeben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, dass wir von Grund auf jemanden brauchen, der uns hilft, das Leben auf die Reihe zu kriegen. Und dass wir es nicht aus eigener Kraft machen. Und das ist Jesus. Jesus hat das perfekte Leben gelebt, hat keine Schuld auf sich genommen und wurde dennoch getötet am Kreuz von Golgatha. Und damit dachte Satan, übrigens, wir glauben nicht nur an Gott und Engel, wir glauben auch an Satan und Dämonen. Aber das, jemand hat mir mal gesagt, okay, also mit Gott und Engel, das ist noch alles okay, aber wer glaubt denn an böse Geister heute? Da sage ich, hä? Das ist irgendwie inkonsequent. Ne? Also es gibt nur die Guten, die Bösen da nicht. Und ich glaube einfach, dass Jesus am Kreuz von Golgatha nicht verloren hat, sondern gewonnen hat. Satan dachte, boah, jetzt ist es vorbei, ich habe es den Sohn Gottes gezeigt. Und der Sohn Gottes sagt, nein, nein, ich habe jetzt die Macht, weil ich unschuldig die Schuld aller Menschen auf mich geladen habe, habe ich nun die Macht, jedem, der zu mir kommt, zu sagen, dir ist vergeben. Es ist okay. Du hast das und das und das und das in deinem Leben gehabt. Und du quälst dich jetzt damit und die Schuld lastet auf dir. Ich kann sie dir abnehmen. Und das ist das, was unsere Welt heute braucht. Ich glaube, dass es unmöglich ist, ein gutes Leben zu führen, weil Dinge aus der Vergangenheit, die du dir angehäuft hast, es nicht einfach erlauben, es nicht zulassen. Weil immer wieder Dinge aus dem, was du erlebt hast, hochkommen und dir sagen, was bist denn du schon? Weißt du damals? Und im Kopf kann eine Kleinigkeit riesengroß werden. Ich lade dich heute dazu ein, wenn du schon Jesus kennst, dir bewusst zu machen, dass Jesus nicht nur deine Vergangenheit in Ordnung gebracht hat, dass es nicht nur darum geht, dass du jetzt Vergebung bekommst, sonst würde ja unser Leben so laufen, jeden Tag zu Jesus, für all die Mist, den Mist, die ganzen Dinge, die ich getan habe, Vergebung bekommen, am nächsten Tag aufstehen, wieder Mist bauen. Das wäre ein furchtbares Leben, oder? Und dann sage ich am Ende, ja, Jesus vergibt ja. Das ist so, als ich würde dir ein Messer geben und würde sagen, schneid dir irgendwo rein, aber kein Problem, das heilt wieder. Würdest du auch nicht machen wollen. Du willst ja nicht voller Schmerzen leben und so weiter. Deshalb glaube ich, dass das, was Jesus getan hat, dass wenn wir ein gekreuzigtes Leben führen wollen, wenn wir ihn an die Macht, an die Verantwortung in unserem Leben lassen, dann möchte er nicht nur, dass deine Vergangenheit geregelt wird, er will, dass du jetzt ein neues Leben leben kannst. Und dieses Leben ist ein Leben, in dem er am Steuer sitzt. Wie sieht so ein Leben aus? Und jetzt sind wir in der Predigt angekommen. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, was Jesus getan hat. Er bewegt uns, ein Leben zu führen, das dem entspricht, wer wir sind, Kinder Gottes. Und nun dürfen wir ein Leben leben, damit auch andere das sehen und auf Jesus aufmerksam werden. In seinem Brief an die Galater im Kapitel 2 hat Paulus 3 verschiedene Konstellationen ausgemacht. Das habe ich entdeckt, aus Motivation und Verhalten. Weil alles, was wir tun, hat irgendeine Motivation. Etwas bewegt uns dazu, das zu tun. Wenn wir essen, was ist unsere Motivation? Hunger. Für den einen, für den anderen Liebeskummer. Enttäuschung, Frust, dann isst man ein bisschen mehr. Oder genau umgekehrt, man hungert. Wenn wir schlafen gehen, haben wir eine Motivation. Nicht, weil Zeit gekommen ist, sondern weil wir müde sind. Alles hat eine Motivation und deswegen auch ein Leben als Christ. Und meine erste Aussage ist, die Paulus ausgemacht hat, dass es ein gutes Verhalten gibt oder richtiges Verhalten, aber eine fragwürdige Motivation. Ich lebe ein gutes Leben oder versuche, aber die Motivation ist eine furchtbare. Schaut mal, als Menschen Christen geworden sind in Galatien. Heute ist das für uns irgendwie alles ganz klar, aber damals war das so, das Christentum ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, aus dem Nichts, sondern es hat seine Wurzeln im Judentum, in der jüdischen Religion, auch in den jüdischen Schriften, die wir Christen heute Altes Testament nennen. Und diese Schriften regelten das Leben der Juden. Es war für sie klar, wenn sie ein gutes Leben führen wollten, mussten sie sich an diese ganzen Gesetze halten. Und das wäre ja auch heute das Einfachste. Man legt uns so einen Katalog vor und wir haken ab und gut ist. Aber die Tatsache war, dass niemand das konnte, niemand das geschafft hat. Niemand ein perfektes Leben führen konnte. Und dann auf einmal kommt Jesus, er lebt, ich habe ja von Jesus schon erzählt, er gibt sein Leben hin und sagt, ab jetzt, dadurch, dass ich mein Leben hingegeben habe, darf jeder zu Gott kommen. Es ist nicht mehr notwendig, irgendeinen Reinheitsstatus oder Zustand zu zeigen, jetzt bin ich gut genug, jetzt darf ich zu Gott, sondern jetzt dürft ihr deshalb zu Gott kommen, weil ich euch vergebe. Und die Juden, einige Juden, die das glaubten, die fanden das super, aber die haben etwas nicht greifen können, dass das nun für alle Menschen gilt. Und Paulus fängt an zu predigen und zwar kommen dann Menschen zu Jesus, die keine Juden sind, die nie sich an das Gesetz gehalten haben, die Jesus kennengelernt haben und wissen, Jesus ist der, der vergibt. Und jetzt auf einmal bekommen die Juden, die an Jesus glauben, ein Riesenproblem. Wir sagen, ja, Moment mal, das heißt, sie können jetzt machen, was sie wollen, oder wie? Die müssen sich nicht mal an das Gesetz halten. Und da gab es so eine richtige Kontroverse und Paulus war mittendrin. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Ich weiß nicht, wie lange ihr alle Christen seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand sich bekehrt, wenn sich jemand für Jesus entscheidet und er hat noch so einige Baustellen in seinem Leben. Und am liebsten, habe ich den Eindruck, würden wir ihm immer wieder so ein paar Tipps geben. Ja, das musst du jetzt ändern und das lass und das darfst du nicht, das ist nicht so gut und Gott mag das nicht und so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will das jetzt nicht zu sehr überspitzen, aber damals gab es Juden, die gesagt haben, Moment mal, Also an Jesus glauben ist gut und schön, aber wenn sie keine Juden sind, müssen sie Juden werden. Die müssen sich an das Gesetz halten. Weil das Gesetz war ja gut. Das Gesetz war doch von Gott und wir müssen nicht darüber diskutieren. Aber die Absicht ist eine völlig andere. Und jetzt passiert Folgendes. Paulus bekommt das mit, dass die Gemeinden, die er gegründet hat, in Galatien, dass dort Juden kommen und sagen, ja, das reicht, ihr müsst euch auch noch an das Gesetz halten. Und dann schreibt er in Galater 2,5, wie er sich verhalten hat. Er sagt, aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben. Wenn du heute hier bist und du hast dich für ein Leben mit Jesus entschieden oder du bist vielleicht frisch im Glauben und jemand sagt dir, das ist alles gut und schön, aber du musst unseren Katalog erfüllen. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst nicht. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr Menschen da draußen fragt, was sie über Christen kennen, dann werden sie was sagen? Ah, das sind tolle Menschen und sie lieben Jesus und so. Nein, sie werden sagen, sie dürfen das nicht und das nicht und das nicht. Das ist voll traurig. Das ist richtig traurig. Das ist doch nicht unser Leben. Als würde Gott uns etwas Gutes vorenthalten. Schade, dass ich das nicht darf als Christ, Mann, weil das gefällt ja Gott nicht. Was ist das für ein Gottesbild? Mein Bild von Gott ist der, dass Gott sagt, es gibt Dinge, die du nicht mehr tun musst, weil sie dich nicht glücklich machen, weil sie genau das Gegenteil bewirken. Und hier sagt dann Paulus in Vers 16, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern aus Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus. Und übrigens war das auch im Alten Testament nicht anders. Das ist meine Lieblingsdiskussion mit Menschen, die sagen, im Alten Testament wurde man für gerecht gesprochen, wenn man sich an das Gesetz gehalten hat. Pustekuchen. Abraham wurde für gerecht erklärt. Wieso? Weil er glaubte. Und wozu war das Gesetz dann überhaupt gut und da? Ich will jetzt kein großes Fass aufmachen. Aber ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist die nächste Folie. Das ist für mich ein sehr gutes Bild für das Gesetz. Ist klar, was das ist? MRT. Oder CT, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas mit T. Was macht dieses Ding? Ja, das heilt dich nicht, oder? Das hat diagnostische Zwecke, das zeigt, was in deinem Inneren ist. Und aufgrund dessen, dass du siehst, was in deinem Inneren ist, kannst du dann zu einem Arzt gehen und sagen, ich brauche diese oder diese Behandlung. Und genau dazu ist auch das Gesetz gut gewesen, dass Menschen eine Orientierung haben, zu verstehen, was ist für mich gut und was nicht, was schadet mir und was tut mir gut. Daran hat sich nichts geändert. Gottes Gesetz war gut und ist dazu da, um das Zusammenleben der Mitmenschen zu regeln. Aber jetzt stellt euch vor, ihr hattet so einen MRT, CT, wie auch immer, T-Termin. Es ist klar, was zu behandeln ist. Ihr geht zu Dr. Amel Mabou, er ist übrigens Arzt, wenn ihr das nicht wusstet, unser Lobpreiser. Und dann bekommt ihr eine Behandlung, eine Operation, Medikamente, wie auch immer, und werdet gesund. Dann kommt aber der andere, ich weiß nicht, wie die dann heißen, die so eine Praxis betreiben, sagen, Moment mal, ist ja gut und schön, aber du musst jetzt jeden Tag in die Röhre, damit du gesund bleibst. Nein, das Ding macht mich doch nicht gesund. Amel macht mich gesund. Oder seine Behandlung. Nein, 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 nein. Amel ist super und schön, aber du musst jetzt immer noch jeden Tag da rein. Und wir wissen ja, dass das nicht gesund ist. Ne? Das ist meine Aussage. Die Bibel, die ganze Bibel ist gut. Auch das Alte Testament ist gut. Und sie ist immer noch positiv und immer noch für uns. Und wenn wir aber uns gut verhalten wollen, wenn wir ein gutes Leben führen wollen, um damit Gott zu gefallen, dann ist das ein gutes Verhalten, aber eine fragwürdige Motivation. Wir ändern unser Leben nicht, um etwas zu bekommen, sondern weil wir etwas haben, weil wir zu Gott gehören, weil wir seine sind. Da komme ich später noch drauf zurück. Die zweite Kombination, die Paulus hier ausgemacht hat, ist richtige Motivation jetzt, aber fragwürdiges Verhalten. Genau das Gegenteil. Schaut mal, was in Galater 2, 11 bis 12 steht. Doch als Petrus nach Antiochia kam, jetzt kommt ein anderer Apostel, und Petrus war schon was ziemlich Hohes, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen. Was er tat, war falsch. Also Paulus und Petrus, so die Giganten Godzilla. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammen gegessen. Klär das mal ein bisschen auf. Petrus kommt in einen Ort, wo es Menschen gibt, die zu Jesus gefunden haben, aber keine Juden sind. Und für die Juden war es verboten, mit Nichtjuden zu essen. Für Juden waren alle anderen Völker unrein. Sie haben sich ja nicht an das Gesetz gehalten. Aber Petrus hat verstanden, boah, durch Jesus werden alle Menschen rein. Wir sind jetzt Geschwister, na klar kann ich mit ihnen essen. Und er kommt dahin und trifft sich mit ihnen und hat eine gute Zeit und die sitzen am Tisch und feiern. Und dann passiert Folgendes. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Bam. Petrus, der Apostel. Wenn ich jetzt kein Pastor wäre und nicht predigen würde, würde ich sagen, Schisser. Er steht nicht dazu. Auf einmal, weil die Juden kommen und sagen, nein, das reicht nicht. Die müssen sich auch an Gesetze halten und so weiter. Und ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht denkt ihr jetzt, was war schon dabei, mit Menschen zu essen. Essen war die höchste Form von Gemeinschaft bei Juden. Nach der Ehe. Also die Ehe ist die intimste Form von Gemeinschaft und die zweitintimste ist miteinander essen. Miteinander essen bedeutet so viel wie, die Person ist in Ordnung, die ist gut, die ist okay, ich stelle mich zu ihr. Ihr Leben ist in Ordnung. Und übrigens, das wünsche ich mir für uns heute sehr. Ich glaube, dass uns das ein bisschen verloren gegangen ist, dieses Miteinander Zeit verbringen, ein Stück weit Leben miteinander teilen. Ja. Ich wünschte mir so sehr, dass wir mehr miteinander essen würden. Ja. Nicht nur, weil es gut schmeckt, sondern weil beim Essen ist man selbst irgendwie. Man entspannt sich und hat einfach eine gute Zeit und jemand hat dem anderen was Gutes getan. Es kann auch was Bestelltes sein, ist egal, muss nicht gekocht werden. Danke, dass du ihnen dienst. Petrus wusste eigentlich, dass alle Menschen, die an Jesus glauben, durch Jesus gerecht gemacht wurden. Er wusste, dass sie aus Gnade gerettet wurden, nicht durch das Befolgen von Gesetzen. Und doch ließ er sich dazu verführen, aus Angst vor dieser Gruppierung, sich so zu verhalten, als würde man durch das Einhalten von Gesetzen gut sein. Er hatte also eigentlich die richtige Motivation, aber am Ende hat er sich doch fragwürdig verhalten. Und wenn ihr Mathematik kennt und wisst, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten ausgeschöpft, gute Motivation, fragwürdiges Verhalten, fragwürdige Motivation, gutes Verhalten. Was ist die dritte Kombination? Richtige Motivation, gutes Verhalten. Oder endlich kommen wir zu was Schönem. Weil ich bin ja nicht hier, um euch zu belehren. Wir sind hier, um gemeinsam gestärkt nach Hause zu gehen. Und das, was im Gottesdienst passiert, soll unser Leben verändern. Meine Motivation ist, ich bin gerecht geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Und deswegen lebe ich jetzt als jemand, der gerecht geworden ist. Ich muss nicht jeden Tag, jeden Moment mich fragen, boah, ist Gott jetzt zufrieden mit mir oder nicht? Oder wenn ich wieder Mist gebaut habe, muss ich nicht sagen, was denkt Gott jetzt von mir? Glaubst du, dass Gott überrascht ist? Er kennt dich. Und er wusste das auch im Voraus, dass das passieren wird. Und das ist jetzt das Gute. Denn jetzt kommen wir zum Hauptvers, Galater 2,20. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich bin es, ich habe heute voll den Hänger hier, ne? Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich würde so leben, ich frage mich, wie würde Jesus sich verhalten? Vielleicht kennt ihr diese Bewegung, die vor ein paar Jahren entstanden ist. What would Jesus do? WWJD. Ich frage mich, okay, wie lebt Jesus? Was würde er jetzt tun? Und ich wäre eigentlich schon froh, wenn ich das immer denken würde, denn manchmal fällt es mir zu spät ein. Da vor allem, wenn es um unsere Teenager geht und wir mit ihnen diskutieren. Da habe ich manchmal so viel Liebe und Leidenschaft, Energie, Lautstärke und so weiter. Aber wahrscheinlich geht es nur mir so. Danke, dass ihr für mich betet, ja. Ja. Wir kommen jetzt eigentlich zurück an den Anfang. Es geht darum, dass ich Jesus das Steuer überlasse, nicht den Beifahrersitz. Jesus ist der, auf den ich hören möchte. Ich sage, Jesus, wie möchtest du, dass mein Leben läuft? Was ist das Beste für mich? Und ich mache das nicht, damit Jesus am Ende sagt, boah, ich bin richtig stolz auf Albert, hat der gut gemacht. Also, ich weiß nicht, ob du so einen Gedanken schon mal hattest, oh, Gott hat echt Glück, dass er mich hat. Wie viel ich ihn mache. Und wie, also gestern war er echt zufrieden mit mir. Also. Okay, ich weiß nicht, wofür der Applaus ist, aber... Ja. Tatsache ist aber, dass wir alle, darf ich so sagen, Dreck am Stecken haben. Keiner von uns schaffte sich auf Knopfdruck von seinem egoistischen Verhalten aus der Babyzeit zu lösen. Schaffen wir einfach nicht. Und deshalb ist das, was Jesus uns anbietet, wirklich nicht, ich optimiere mal ein bisschen dein Leben. Wenn du zu Jesus kommst, wird es hier ein bisschen besser und da ein bisschen besser. Nein, was er anbietet, ist ein komplett neues Leben unter seiner Führung. Und deswegen, das ist so krass, dass die Bibel dazu sagt, von Neuem geboren werden. Es geht nicht darum, dass ich sage, wir werden alle so ein bisschen mehr Gutmenschen, ja, wir sind ein bisschen netter zueinander. Auch diese Info ist wichtig für alle Gäste. Wir sind nicht alle Engel, die hier sind. Und gerade die, die dich vielleicht ganz freundlich begrüßt haben und gelächelt haben und jetzt auch noch lächeln, die können auch anders. Und das wird unser Leben lang so bleiben am Ende. Wir werden immer wieder an uns arbeiten, aber wir dürfen wissen, wer wir sind. Und das gibt uns Kraft, an diesen Dingen zu arbeiten und uns Stück für Stück zu entwickeln. Ich verhalte mich entsprechend meines Standes, nicht um irgendeinen Stand zu erreichen. Bei uns gibt es keine besseren oder schlechteren Christen. Wir sind alle Menschen, die Gnade brauchen. Und das letzte Bild, und dann komme ich auch schon zum Schluss, der Predigt ist das Bild von Catherine von Cambridge. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Auf der nächsten Folie seht ihr sie. Früher dachte ich, sie ist eine Prinzessin. Aber man hat mich aufgeklärt, nein, sie ist Herzogin. Sage ich, ist für mich dasselbe irgendwie, aber nein, das stimmt nicht. Kate ist Herzogin geworden, weil sie einen Prinzen geheiratet hat. Eigentlich ist sie aus einer bürgerlichen Familie. Und das Spannende ist, dass sie ja quasi plötzlich Prinzessin geworden ist. Sie hat einen Prinzen geheiratet und nun wurde ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Nun war sie in der Öffentlichkeit und alle wissen, wie sich eine Herzogin zu verhalten hat. Nur sie nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Unsere Kinder haben zeitlang Barbie-Filme geguckt und da gab es auch eine Prinzessinnenakademie. Da lernten die adeligen Mädchen, wie man sich verhält als Prinzessin. Catherine hat am Anfang viele Fehler gemacht. Sie musste vieles lernen und die Boulevardpresse, die ist schonungslos, erbarmungslos. Sie hat es immer wieder abgekriegt. Sie hat immer wieder Dinge gemacht, die sie nicht durfte eigentlich als Herzogin, als eine in der königlichen Familie lebende Person. Aber egal, was sie verbockt hat, das hat nichts an ihrem Stand geändert, dass sie Herzogin war und Frau eines Prinzen. Sie hat nach und nach sich entwickelt. Da ein bisschen nachjustiert, da was getan. Da hat sie verstanden, ich muss so winken, nicht so. Ob obwohl jeder normale Mensch so machen würde. Sie hat sich nicht zur Herzogin entwickelt, sondern als Herzogin. Und ich glaube, das ist das, was wir heute echt greifen müssen. Wir sind Kinder Gottes. Wenn wir Jesus angenommen haben und weil ich Gottes Kind bin, weil ich Jesus in meinem Leben habe, ist so vieles möglich. Ich kann an meinem Charakter arbeiten. Ich kann immer mehr ablegen. Ich kann immer mehr so werden wie er. Und ich darf auf dem Weg sein. Und wenn ich daneben gehauen habe, ist das okay. Nein, gut ist es nicht. Aber es ist okay. Jesus schafft das. Er kommt damit klar. Und übrigens geht es um dich und nicht um ihn. Ich höre immer wieder diese Aussage, boah, so ein Verhalten, das verletzt Gott. Sage ich, nein, das verletzt dich. Das schadet dir. Als wäre Gott traurig und darauf angewiesen, dass wir uns gut benehmen. Nein, seine ganze Leidenschaft, sein Herz gilt dir. Und er möchte, dass du ein Leben hast, das lebenswert ist. Dass du in den Spiegel schaust und sagst, wow. Und nicht Igitt. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der heute da ist, wenn er nach Hause geht, diese Gewissheit für sich hat, ich bin Gottes Kind, ich bin geliebt. Und ja, ich mache Fehler, ich hau daneben, aber dennoch, ich kenne Jesus und er hilft mir wieder auf und hey, wir werden das gut machen. Und das werden wir so gut machen, dass Menschen in meiner Umgebung auf Jesus aufmerksam werden. Und ich werde dann erzählen, hey, ich bin ein einfacher aus bürgerlichen Verhältnissen, aber ich habe Jesus kennengelernt. Und dadurch bin ich jetzt göttlich. Ich bin ihm ähnlich. Ich darf immer mehr wie er werden. Und so lade ich dich heute ein, wenn du Jesus schon kennst, deinen Stand zu greifen, wer du bist, nämlich Gottes Kind. Du machst viele Fehler, willkommen im Club. Das ändert nichts an der Tatsache, dass du Gottes Kind bist. Du darfst leben als Kind Gottes und dich entwickeln. Galater 2,20, nicht mehr ich bin ich es, der lebt, sondern Christus in mir. Wenn wir jetzt beten, bitte ich dich, das zu reflektieren. Lade dich auch ein, mal deine Lebensbereiche durchzuschauen und zu entdecken, wo du Jesus vielleicht noch nicht ans Steuer gelassen hast in deinem Leben. Gibt es Wege, gibt es Fahrten, Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, also bis hierhin ja Jesus, aber hier nein, da bin ich nicht bereit, da bin ich nicht offen. Ich lade dich ein, wirklich alles in seine Hand zu geben und ihm zu erlauben, dein Leben zu verändern. Völlig egal, wie lange du schon Christ bist. Jesus, danke, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen und du siehst jeden, der hier ist, du siehst sein Herz, du weißt, was er heute durchgemacht hat, diese Woche. Du kennst diese Kämpfe, diese Selbstzweifel, diese Selbstablehnungsgedanken kennst du, vielleicht sogar Selbstmordgedanken. Jesus, ich bete, dass du jetzt diese Stellen alle anrührst und dass deine Liebe da hineinfließt. Ich bete, dass jeder sich jetzt von dir umarmt fühlt, auf den Arm genommen, gedrückt und dass du sagst, ja, du bist mein Kind. Ich kenne dich und ich bin bei dir. Wir gehen das zusammen durch und ich habe ein gutes Leben für dich vorbereitet. Danke, Jesus. Ich bete um Mut für alle die, die jetzt erkannt haben, dass sie in gewissen Bereichen ihres Lebens oder an einem bestimmten Punkt dir nicht das Steuer überlassen, dass sie doch anders abbiegen, aus Gewohnheit vielleicht oder aus Angst. Ich bete, dass sie Mut haben zu sagen, hier Jesus, ich steige aus, ich mache Platz für dich, übernimm du das Steuer. Danke Jesus, dass du sie jetzt anrührst, dass du Trost gibst, Frieden gibst. Und ich bete jetzt für die, Jesus, die ihr Leben dir vielleicht noch gar nicht gegeben haben. Ich weiß nicht, wer heute alles da ist, ob Menschen da sind, die dich nicht kennen oder vielleicht nur von dir gehört haben, aber nie diese Entscheidung getroffen haben. Jesus, komm du in mein Leben, verändere mein Leben, sei du mein Herr, ich gebe dir alles. Nimm du jetzt mein Leben in die Hand. Ich möchte jetzt einfach auch fragen, bleibt gerne so, haltet die Augen geschlossen. Wenn jemand heute da ist und du sagst, ja, das spricht mich an, ich bin es, der sein Leben Jesus geben soll und das ist mein Tag heute, ich würde so gerne für dich beten, während alle die Augen zu haben, Wenn du da bist und sagst, ja, ich bin es, dann gib mir ein deutliches Handzeichen. Dann weiß ich, dass du hier bist und ich bete gerne für dich. Ist jemand da, der sagt, ja, ich will heute mein Leben Jesus geben? Das sieht gut aus. Entweder haben alle sich schon entschieden oder du bist dir noch nicht sicher. Ich lade dich ein, wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast oder unsicher bist, komm gerne am Ende auf mich zu. Wir können noch ins Gespräch kommen, wenn du noch Fragen hast. Und jetzt segne ich euch nochmal. Danke, Jesus. Danke für deine Kinder, für dein Volk, für deine Gemeinde hier in Nienburg. Und ich bete, dass das Leben dieser Menschen nach außen hin strahlt. Ich bete, dass sie so sehr das widerspiegeln, was du bist, dass Menschen darauf aufmerksam werden und dass sie Mut haben, Menschen zu dir einzuladen, auf dich hinzuweisen und Menschen zu dir zu begleiten. Amen.
Wie eine Festung, Gott, stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Nichts kann deine Macht und Stärke widerstehen.